Unser Predigtext, der steht heute in Sprüche 8, der Vers 13, der erste Teil. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Lieber Josef, wir freuen uns jetzt auf die Predigt.
Ich freue mich auch, dass ich heute bei euch sein kann. Das passt, wenn Sie alle freuen. Aber jetzt habe ich gleich ein Problem. Ein kleineres. Wenn das mein einziges wäre, wäre ich nicht traurig drüber. Ja. Aber ein kleines habe ich doch. Weil wenn ich in die Reihen schaue, dann fehlt da jemand. Dann sind keine Kinder da. Das war jetzt nicht so viel. Bitte? Nicht ganz richtig, stimmt. Ja, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass da jetzt ja, für Nachwuchs gesorgt wird. Das ist auch schön, das freut mich. Aber es war jetzt nicht so tragisch. Ich habe bloß ein Problem, dass ich nämlich hinterher in meiner Predigt auf die Kindergeschichte Bezug nehme. Und jetzt, wenn ich aber keine Kindergeschichte erzähle, dann wisst ihr nicht, auf was ich Bezug nehme. Also, habt's Glück gehabt. Also es gibt eine Kindergeschichte, obwohl heute keine Kinder bei uns sind. Passt. Die Kindergeschichte, ich kürze aber ein bisschen ab. Also die Kindergeschichte wäre in der Richtung erzählt von einem kleinen Indianerjungen, Rote Feder. Ja. Bei den Indianern hat es früher so Bräuche gegeben, was praktisch Jugendliche, Männer, Jungs, was die machen mussten, um in der Gesellschaft praktisch als Mann anerkannt zu sein. Ich weiß gar nicht, was es da alles für Bräuche gegeben hat, aber nach der Geschichte, die ich da gelesen habe, hat es wohl auch einen Brauch gegeben, dass so Jugendlicher dann einmal alleine im Wald die ganze Nacht, also eine Nachtwache, ganz alleine im Wald verbringen musste. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen nicht ganz angenehm, ja. Sein Vater hat ihm eingebläut, bevor er da rausgegangen ist in den Wald: Beweg dich nicht von der Stelle, bleib wo du bist und hab keine Angst. Also losmarschiert in den Wald raus. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich bin als Kind auch am Land aufgewachsen, wir waren ständig im Wald draußen. Ja. Überhaupt kein Thema, da haben wir jeden Baum schon ungefähr fast persönlich gekannt und so ist ihm auch gegangen. Aber abends, nachts, wenn es dann dunkel wird, die Schatten erst immer länger werden und dann die Finsternis hereinbricht, dann schaut die Welt etwas anders aus. Das kennen wir im täglichen Leben auch, wenn es uns gut geht. So manches Geräusch, so manches, was man erlebt, ist dann kein Problem, aber in schwierigen Situationen oder so in der Nacht, da ganz alleine draußen, dann ist es plötzlich, wirkt manches bedrohlich, wo man tagsüber gar keine so großen Probleme damit hätte. Und so ist halt auch diesem kleinen Jungen da der roten Feder gegangen, dass er erschrocken ist und eigentlich davonlaufen wollte vor all dem, was er hört und so denkt zu sehen, da im Dunkeln zu erahnen. Aber der Vater hat ja gesagt: Beweg dich nicht von der Stelle, bleib wo du bist. Und so ist er geblieben, zitternd, aber er ist geblieben und hat die Nacht hindurch gewacht, um zu zeigen, dass er schon ein großer Junge ist, schon ein Mann. Aber war nicht einfach. Und morgens, als er dann die Dämmerung begonnen hat und er die Stimme seines Vaters gehört hat, hat er sich gefreut, ist auf ihn zugelaufen, ihm in die Arme gesprungen und hat ihm gleich erzählt, was es war und wie schrecklich und von den komischen Gestalten, die ihn umbringen wollten und so weiter. Und das Schlimmste, dass er ganz alleine war. Ganz alleine. Und dann nimmt ihn der Vater so in den Arm, drückt ihn, streichelt ihn über den Rücken und sagt: Na, alleine warst du nicht. Ich war die ganze Nacht da, ich bin auf der anderen Seite von dem Baum die ganze Nacht gestanden, an dem du gelehnt hast. Und ich habe aufgepasst, dass dir nichts passiert. Ja. Aber der Junge wusste es nicht. So war er, dachte er dann doch allein. Und da haben wir gedacht, als ich das gelesen habe, ist das nicht auch die Situation, in der wir uns befinden. Ja. In schwierigen Situationen, dass wir denken, ganz allein. Aber wenn schon menschliche Väter, und ich weiß um die Schwächen menschlicher Väter, weil ich bin ja selber einer und habe genügend von den Schwächen, wenn selbst wir als menschliche Väter uns um unsere Kinder wirklich sorgen, um sie mühen und ihnen beistehen, wo es irgend geht, ja, wie viel mehr wird es dann erst recht für unseren himmlischen Vater gelten, für Gott, der immer bei uns ist, der immer an unserer Seite ist, auch wenn wir ihn oft nicht spüren und oft meinen, sind wir ganz allein. Gott ist immer da. Und das hätte ich den Kindern mitgegeben. Aber ich meine, das sind ja alle Kinder. Das sind alle Kinder Gottes. Und so jetzt auch euch. Weil, wie gesagt, ich werde hinterher nochmal drauf ansprechen und dann ist schlecht, wenn ihr das nicht kennt. Jetzt muss ich das schnell ein bisschen ändern, weil das so spiegelt. Hoffe mal, dass sie das dreht. Macht es nicht. Okay, dann halt nicht. Gut. Ich habe schon wieder ein bisschen ein komisches Thema mitgebracht. Viel oder viele. Und unter diesem Thema möchte ich über einen besonderen Aspekt des Opfers Jesu nachdenken. Du hast schon, Michael hat schon so inniglich gebetet und gedankt Gott für das, was er für uns getan hat. Und das ist schon ein guter Einstieg, weil das ist tatsächlich das, worum es mir heute geht, darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dann erschließt sich, hoffe ich, auch, was sich mit diesem viel und viele, was es damit auf sich hat. Aber dafür müssen wir uns eben erstmal Gedanken machen über einige Details des Opfers Jesu. Und das Erste, worüber ich nachdenken möchte, das ist über die Menschwerdung Jesu, was das wirklich bedeutet, wenn wir das wirklich begreifen können. Und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, dass die meisten von uns, ich schätze alle, ja, so wie wir hier zusammen sind, die kennen so Geschichten oder auch Filme, wo, was weiß ich, ein Prinz, oder wenn es eine zeitgenössischere Geschichte ist, dann vielleicht ein Sohn aus einem reichen oder einflussreichen Haus, ja, sein luxuriöses Heim, seinen Palast verlässt und irgendwo hingeht zu armen Leuten. In ein fremdes Land oder irgendwo, wo es halt den Menschen schlechter geht, um dort eben Gutes zu tun. Ja. In den Märchen früher hat dann der Prinz die Schneiderstochter geheiratet. In zeitgenössischeren Geschichten ging es dann wahrscheinlich darum, dass man irgendwelchen Menschen in den Slums oder heute vielleicht irgendwelchen Flüchtlingen helfen würde. Und worum geht es in den Geschichten, dass dieser Held, wie immer, wer immer er ist, der möchte, dass er um seiner selbst willen, um seines Charakterwillens angenommen wird. Nicht, weil er viel Geld hat oder einflussreich ist, sodass man sich um solche Leute dann gern schart, in der Hoffnung, dass was abfällt, ja, sei es vom Glanz oder vom Geld oder vom Einfluss. Sondern da geht es darum, dass jemand wirklich um seiner selbst willen angenommen, geliebt, geschätzt werden möchte. Die Geschichten, die wir da sehen, hören, sind oft ein bisschen kitschig, ja. Aber unsere Herzen rühren sie doch ein Stück weit an. Und ein ganz entscheidender Aspekt bei all diesen Geschichten ist das, was der Held aufgegeben hat. Und ich würde meinen, dass das umso bewegender, umso beeindruckender ist, je größer der Unterschied ist zwischen dem, woher der Held kommt, und wohin er sich begibt. Ja? Weil eben wenn jemand, ich meine, es gibt so viele Leute, die im Dreck leben, ja, müssen, weil es nicht anders geht, da haben wir irgendwie keine Achtung davor. Aber wenn jemand, der auch woanders leben könnte, das auf sich nimmt, dann ziehen wir den Hut davon. Und für uns als gläubige Menschen, glaube ich, uns rührt es besonders an, weil wir uns das daran erinnert, was Jesus eben für uns getan hat. Er hat auch was aufgegeben. Ich sage ja, ich will über die Menschwerdung nachdenken und da ist es so. Und so können auch solche eher so kitschigen Sachen uns doch auch wichtig werden, sage ich jetzt mal, indem sie uns neu bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Und was Jesus eben aufgegeben, was er verlassen hat, als er Mensch geworden ist. Ich bin mir sicher, dass wir es sowieso nicht wirklich verstehen können. Aber zumindest versuchen. Und das machen wir natürlich am besten, indem dass wir uns Bibeltexte anschauen. Und dann lesen wir zum Beispiel in Kolosser 1. Also ich freue mich, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und mit aufschlagt. Aber ich habe heute ziemlich viele Texte. Ich weiß nicht, ob wir die alle aufschlagen können. Aber fangen wir mal an. Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1 und dort die Verse 15 bis 17. Dort heißt es, Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Die Rede ist von Jesus, ich glaube, das ist keine Frage. Ja? Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Oder ähnlicher Text, Hebräer 1, die beiden ersten Verse, Hebräer Kapitel 1, die beiden ersten Verse, wo es heißt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Das heißt, Jesus, wenn wir uns diese Texte anschauen, ganz eindeutig, Jesus ist der Schöpfer des Himmels, der Erde, des Universums. Ja. Wenn er der Schöpfer ist, dann gehört ihm alles, oder? Er hat alles geschaffen. Er hat die Erde geschaffen, aus der er uns gemacht hat und so weiter. Und alles, weil er der Schöpfer ist, ihm gehört alles. Menschen sind ja oft sehr stolz auf ihren Besitz. Und vielen Menschen ist ihr Besitz auch besonders wichtig. Und ich meine, es ist auch gut, wenn wir aufpassen auf unseren Besitz, ist keine Frage. Ja. Aber eigentlich, wenn wir uns diese Texte anschauen, müssen wir sagen, eigentlich gehört alles Gott. Eigentlich gehört alles Jesus, oder? Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Bloß um es ein bisschen zu verbildlichen, ja, das Ganze. Wissenschaft schreitet voran, wird immer besser, sodass irgendwann der Punkt erreicht ist, dass die Wissenschaftler sagen, okay, jetzt können wir selber Leben schaffen. Wir brauchen keinen Gott mehr. Und so kommst du zu Gott und sagst, jetzt haben wir es geschafft, wir können das jetzt selber. Ja. Dann sagt Gott, naja, schauen wir mal, beweist es halt einmal, ja. Zeigt mir, wie ihr Leben schafft. Die Wissenschaftler gehen raus in den Garten, backen einen Spaten, rammen ihn in den Boden, um die Erde zu nehmen, aus der sie dann das Leben schaffen, sagt Gott, stopp, nehmt eure eigene Erde. Seht ihr, was können wir machen? Alles, was wir haben, ist von Gott. Ihm gehört alles. Ist auch gut oft im Hinterkopf zu haben, alle unsere Gaben, alle unsere Fähigkeiten, alles kommt von Gott. Nichts können wir ohne ihn. Ein Aspekt, der einmal mehr das zeigt, was Jesus meint, wenn er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Weil alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt von ihm. Damit verbunden, dass er Schöpfer des Himmels, der Erde, des ganzen Universums ist, ist auch, dass er allmächtig ist. Im Psalm 33 und dort die Verse 6 und 9. Dort heißt es im Vers 6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Und Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Heute gibt es ja oft Menschen, die sich darüber lustig machen, dass es keinen allmächtigen Gott geben kann, ja, weil wenn Gott allmächtig ist, dann müsste er einen Stein schaffen können, den er nicht heben kann. Ich glaube, Allmacht ist schon was anderes. Ja. Und hier in diesen Versen sehen wir es, was es heißt, allmächtig zu sein. Weil Gott hat die Welt, hat das ganze Universum durch sein Wort gemacht, heißt es. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und das, denke ich, macht den Unterschied. Das macht die Allmacht Gottes aus. Er braucht nur sprechen. Und es passiert, weil ihm alles untertan ist, alles seinen Befehl, seinen Anordnungen, sage ich mir, gehorcht. Dabei, und wir haben ja gesehen, Jesus ist der Gott, der alles geschaffen hat. Das heißt, auch Jesus ist allmächtig. Dabei hat Jesus seine Allmacht, von der wir jetzt gerade gelesen haben, während seiner Lebzeit hier auf Erden, während seines Dienstes, nie für sich selbst in Anspruch genommen. Stattdessen hat er Hunger und Durst ertragen, Spott und Hohn auf sich genommen Ja, und letztendlich sogar die Qualen und den schändlichen Tod am Kreuz auf sich genommen, nicht aus Ohnmacht. Nicht deshalb, weil er in Gethsemane nicht schnell genug war und ihn die Häscher erwischt haben, sondern freiwillig, aus Liebe. Es ist nicht so, dass er einfach nicht davongekommen ist. Er wusste genau, was passieren würde, und er ist freiwillig diesen Schritt, diesen Weg gegangen, aus Liebe zu dir und zu mir, damit wir einmal ewig leben können, weil wir es aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen nicht könnten. Ja, noch mehr. Gott, Jesus ist nicht nur Schöpfer und nicht nur allmächtig, er war, er ist und er bleibt Gott. Im Hebräer, nochmal, Hebräer 1, ich muss meinen Finger drin lassen sein, gell? Entschuldigung, dass ich nicht darauf hingewiesen habe. Hebräer nochmal, Kapitel 1 wieder. Hebräer Kapitel 1 und dort die Verse 7 bis 12. Da heißt es, dass Gott Vater über den Sohn spricht. Und zwar folgendermaßen. Von den Engeln zwar sagt er, also Gott Vater, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Von dem Sohn aber, da sagt er, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Das heißt, Gott Vater bestätigt, dass der Sohn Gott ist. Und in Vers 6, dem zweiten Teil, heißt es auch ausdrücklich, und alle Engel sollen ihn anbeten. Das gebietet Gott Vater, dass die Engel den Sohn anbeten sollen. Und dabei wissen aber die Engel ganz genau, dass nur Gott angebetet werden darf. Kein Engel nimmt Anbetung an. Von Gabriel lesen wir in der Offenbarung 19, Vers 10, als Johannes vor ihm niederfällt, sagt der Engel, also es heißt, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, und er sprach zu mir, der Engel, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Nur Gott darf angebetet werden. Das ist allen Engeln bewusst. Und dennoch beten sie Jesus an, weil sie wissen, dass Jesus Gott ist. Und so lesen wir dann eben auch in Johannes 20 von Thomas. Johannes 20, Vers 28, wo Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erscheint und dann letztendlich auch dem Thomas, und dieser sagt, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und was bedeutet es, wenn Jesus Gott ist, so wie der Vater Gott ist? Das bedeutet nichts anderes als das, die Seraphim auch vor ihm demütig ihr Angesicht und ihre Beine bedecken, dass auch ihm der Ruf gilt, heilig, heilig, heilig ist der Herr, dass auch vor ihm die 24 Ältesten niederfallen vor dem Thron und vieles mehr. Das heißt, die Ehre, die Jesus vor seiner Menschwerdung hatte, das ist unbegreiflich. Ja? Also, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Nichts in dieser Welt gibt uns eine Möglichkeit, dass es unsere Erfahrung würde, welche Ehre Jesus im Himmel hatte, bevor er Mensch wurde. Und wohin ist er gegangen? Geboren ist er in einem Stall. Lukas 2, Vers 7. Lukas Kapitel 2, Vers 7, wo es heißt, und sie, Maria, seine Mutter, Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Für ihn, Jesus, dem alles gehört, alles, nicht ein Atom ist hier auf dieser Erde, das ihm nicht gehören würde. Für ihn war kein Raum in der Herberge, sodass er im dreckigen Stall, im Gestank und in allergrößter Unwürde geboren werden musste. Warum? Glaubt ihr, Gott hätte das nicht managen können? Dass ein Palast da gestanden wäre und kein Stall? Natürlich, nein, er hätte es nicht gebraucht. Jesus hätte es selber managen können. Er hat sich seine Eltern ausgesucht und er hat sich auch genau diesen Platz ausgesucht, um dort geboren zu werden. Damit keiner sagen würde, ja, der hat es ja gut gehabt. Ja. Schau mal, wie der gelebt hat. Ja. Wahrlich nicht. Wahrlich nicht. Wenn es Menschen gibt, die in Sorgen und Nöten sind, und solche gibt es leider viel zu viele. Viel zu viele. Aber keiner müsste neidisch auf Jesus schauen und sagen, der hat es aber gut gehabt. Ja. Geboren in einem Stall, weil keine Herberge war, kein Raum in der Herberge war. Und von Geburt an verfolgt, Matthäus 2, Vers 13. Matthäus Kapitel 2, Vers 13. Dort heißt es, Matthäus 2, Vers 13, als sie aber weggezogen waren, die Rede ist von den Weisen aus dem Morgenland, aus Babylon wohl, die aus der Gegend gekommen sind, um das Kind anzubeten. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Ja. Kaum geboren, okay, wird ein bisschen Zeit vergangen sein, aber kaum geboren, schon in Lebensgefahr. Und selbst in der eigenen Familie war er nicht angenommen. In Johannes 7, Vers 5 heißt es, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ihr Lieben, egal was Hollywood sich ausdenken möchte, nichts ist zu vergleichen mit dem, wie Jesus sich erniedrigt hat. Ich habe es vorher schon angedeutet, es gibt keine Entsprechung hier auf dieser Erde, die seit Jahrtausenden unter den Folgen der Sünde leidet, gibt es keine Entsprechung mehr, um sich auch nur ansatzweise vorstellen zu können, welche Ehre und welche, ja, ich finde auch keine Worte dafür, aber ihr versteht, was ich meine, was er hatte, was er war, bevor er Mensch geworden ist. Und er hat sich bis in die allertiefsten Tiefen hinabgesenkt, um uns zu erlösen. Aber neben der Bedeutung, die das hat, wenn wir so ein bisschen, ein Stück weit begreifen, dass wir es nicht begreifen, was Jesus für uns allein schon durch seine Menschwerdung getan hat, gibt es einen zweiten Punkt, der mir auch wichtig ist in dem Zusammenhang, und zwar ist das die Gerechtigkeit Gottes. Die Bibel sagt, dass Gott heilig ist. Ich habe schon ein bisschen zitiert, Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Dort kommt es ganz deutlich zum Ausdruck, die Heiligkeit Gottes, die eben auch Jesus von Ewigkeit her gegolten hat. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Seraphim, die Brennenden, heißt es übersetzt, sündlose Engel, die bedecken, wenn sie vor den Thron Gottes treten, ihr Angesicht und ihre Füße aus Demut, wohlwissend wissend, dass Gott so heilig ist. Das hat nichts mit Kadavergehorsam zu tun, ja, sondern das ist einfach wahre Ehrerbietung dieses unvorstellbaren Gottes, der selbst den Engeln rätselhaft ist, die tagtäglich vor seinem Thron sind. Und in Jesaja 5, Vers 16 heißt es, weil ein heiliger Gott, der muss ja auch gerecht sein. Und dort heißt es, aber der Herr der Herrscharen wird erhaben sein im Gericht. Und Gott, der Heilige, wird sich auch als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und ein heiliger und gerechter Gott muss natürlich auch gerecht richten. Psalm 98, Vers 9. Dort heißt es, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wenn Gott gerecht ist, dann heißt das auch, dass er sein eigenes Gesetz nicht übertritt, dass er das nicht bricht. Wir sehen das schon, wenn wir gleich auf die ersten Seiten in der Bibel schauen, im 1. Mose Kapitel 2, Vers 17, wo Gott den Menschen das erste Gebot gibt. 1. Mose Kapitel 2, Vers 17, wo es heißt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das war sein Gebot, esst nicht davon und die Konsequenz, wenn ihr davon esst, ihr müsst sterben. Die Schlange hat was anderes gesagt und so haben Adam und Eva davon gegessen. Eva hat sich verführen lassen und Adam hat so davon gegessen. Wodurch Gott sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, in Römer 3, Vers 26. Und so mussten sie sterben, Adam und Eva. Und sie mussten sofort sterben. Wenn? Ja, wenn nicht ein anderer an ihrer Stelle gestorben wäre. Das Opferlamm, das aus dem Gott oder von dem Gott letztendlich die Felle genommen hat, um die Nacktheit von Adam und Eva zu bedecken. Das Opferlamm, das war ein Bild für den verheißenen Samen, von dem Gott zur Schlange schon gesprochen hatte, dass er kommen würde, nämlich Jesus Christus. Wir sehen also, Gott, der gerecht richtet, der hält sich auch an sein eigenes Gebot. Am gleichen Tag ist der Tod in die Welt gekommen. Adam und Eva haben zwar noch lange gelebt, aber das Opferlamm musste gleich sterben. Gott kehrt die Sünde nicht unter den Teppich. Sonst hätte es keinen Erlösungsplan gebraucht. Wenn das so einfach wäre, dass man sagt, Schwamm drüber, hätte Jesus nicht am Kreuz von Golgatha sterben müssen. Und er sieht auch nicht über die Sünde hinweg nach dem Motto, naja, vergessen wir es, passt schon. Macht er alles nicht. Weil das wäre nicht gerecht. Vielleicht würde man sagen, ja, wenn jemand bereut, ja. Aber wenn Sünde geschieht, was sagt derjenige, dem Unrecht getan wird? Wie empfindet jemand dem, was zustößt, was nicht gerecht ist? Wenn jemand betrunken mit dem Auto ein Kind totfährt, was würden die Eltern sagen, wenn das ohne Strafe bliebe? Wir merken, das geht nicht, das ist nicht gerecht, ja. Es muss nicht so schlimm sein, auch beim Ladendiebstahl ist der Besitzer nicht begeistert, ja, wenn der Täter straflos ausgeht. Und wir merken selber, das widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt, Gerechtigkeit verlangt danach, dass Sünde bestraft wird. Wobei ich an der Stelle einen kurzen Einschub machen möchte, weil es oft ein Missverständnis gibt. Und dem möchte ich kurz entgegenwirken, deshalb diesen kurzen Einschub. Ja. Viele Menschen meinen ja, Gott sei Dank ist Gott nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch liebevoll, Gott ist ja auch die Liebe, weil sonst wären wir alle verloren. Ja. Und ich glaube, das ist nicht richtig, weil Gott, er ist die Liebe, aber die Gerechtigkeit Gottes ist auch nichts anderes. Gott hat versprochen, dass er uns erlösen wird. Er hat mit Abraham diesen Bund geschlossen und hat versprochen, hat es auch Adam und Eva im Paradies schon versprochen, dass der Same, der Nachkomme kommen würde. Und jetzt frage ich euch, wäre es gerecht, wenn man ein Versprechen bricht? Nein, oder? Ist doch klar, wenn ich etwas verspreche, muss ich es auch halten. Und so sehen wir, dass die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die sagt, ich habe es euch versprochen und deshalb halte ich mich auch dran, ist das Gleiche wie seine Liebe. Man kann das nicht auseinander dividieren. Es ist nicht so, dass Gott gerecht ist und die Liebe. Nein, Gott ist in seiner Liebe gerecht. Also das dürfen wir nicht auseinander dividieren, weil das auch zu einem falschen Gottesbild führt. Es ist nicht so, dass Gott praktisch seine Gerechtigkeit mit der Liebe überwinden muss oder so. Das ist nicht der Fall, sondern es gehört zusammen, ist ein und dasselbe. Und in diesem Versprechen sehen wir es, dass das ein und dasselbe ist. Gott hat einmal versprochen, und zwar nicht zu einer Zeit, wo man sagen muss, ja, da war das noch nicht absehbar, wie sich das auswächst. Ja. Gott ist allwissend, er wusste immer, was passieren würde. Er wusste genau, was für einen Preis er würde bezahlen müssen für dieses Versprechen. Und dennoch hat er es gegeben und er hält es auch. Wir haben es jetzt gesehen, was die Menschwerdung Jesu anbelangt, das ist unbegreiflich, komplett. Und wir haben auch gesehen, dass Gott gerecht ist, dass er nicht einfach Sünde unter den Teppich kehrt. Und damit komme ich zum dritten Punkt, nämlich der Bedeutung dieser beiden Dinge für den Opfertod Jesu. Und damit komme ich eben dann zu dem viel oder viele. Ja. Dieser Gedanke ist mir vor einiger Zeit gekommen und er hat mich sehr ins Herz getroffen, muss ich euch gestehen. Ich meine, wenn man so mehr oder weniger oberflächlich über Jesu Opfer nachdenkt am Kreuz, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte immer ein bisschen so dieses Gefühl oder diese Vorstellung, dass Jesus am Kreuz quasi in einem Meer von Sünde ertrunken ist. Und das hat ihn getötet. Ist ein schrecklicher Gedanke eigentlich. Und das ist ja unbegreiflich, was Jesus für uns ertragen hat. Gerade auch vor dem Hintergrund, was sich gesagt hat, woher er kommt, aus welcher Herrlichkeit, ja, und was er dann auf sich genommen hat. Und wer er wirklich ist. Also insofern ist es eh schon also ganz bewegend. Aber dann ist mir eben dieser Gedanke mit der Gerechtigkeit gekommen. Denn wenn die Gerechtigkeit verlangt, dass jede Sünde bestraft wird, eigentlich besser, dass jede Sünde gesühnt wird, dann glaube ich, so habe ich mir gedacht, dann ist dieses Bild mit dem Meer, in dem Jesus ertrinkt, gar nicht so passend. Weil, mal ganz ehrlich, wenn jemand im Meer ertrinkt, sagen wir, ich fahre jetzt nach Portugal in Urlaub und schwimme da auf den Atlantik raus ein paar Meter und dann drehe ich um und dann merke ich, ich komme nicht mehr zurück, ja. Passiert leider sehr regelmäßig dort, sind gefährliche Strömungen und ich komme nicht mehr zurück. Und dann ganz ehrlich, die Millionen Quadratkilometer Wasser hinter mir, die interessieren mich reichlich wenig. Ich habe das Problem mit ein paar Kubikmetern Wasser, die mich umgeben und die mich letztendlich auch dann das Leben kosten. Vielen Menschen, jedes Jahr passiert das in Portugal. Aber das heißt, mit fast 100% des Wassers im Ozean komme ich ja überhaupt nicht in Berührung. Das heißt, wenn Jesus wirklich in einem Meer von Sünde ertrunken wäre, ist auch ein schrecklicher Gedanke, aber dann würde das bedeuten, dass er mit den meisten Sünden gar nichts zu tun hätte. Also mein Gedanke war es, und ich wüsste keinen Bibeltext, der etwas Gegenteiliges aussagt, deshalb habe ich mir gedacht, wir müssen wohl sagen, dass Jesus nicht das Glück hatte, in Anführungsstrichen, nicht das Glück hatte, dass ihn schon die ersten paar Sünden, für die er gestorben ist oder für die er sterben musste, die er auf sich nehmen musste, dass schon die ersten paar Sünden ihn getötet hätten. Nein, Jesus musste jeden Tropfen dieses Ozeans von Sünde, jede einzelne Sünde, musste er tragen. Und ich denke, das ist es, was sein Leid so unermesslich gemacht hat. Nicht einfach eine diffuse Masse, sondern schon jede einzelne Sünde. Weil, nochmal, ich sehe nicht, dass die Bibel irgendwo sagen würde, Schwamm drüber. Und das würde es bedeuten, wenn Jesus bloß für ein paar Sünden gelitten hätte. Es macht also einen großen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied, ob da viel Sünde ist, diffus, irgendwo, oder viele Sünden, wo Jesus für jede einzelne die Qual auf sich nehmen musste, sterben musste. Weil der Tod Jesus letztendlich erst dann von den Qualen am Kreuz erlöste, als auch die letzte Sünde gesühnt war. Ich befürchte, dass das, was Jesus ertragen hat am Kreuz, können wir dennoch nicht verstehen. Das ist unbegreiflich, definitiv. Aber vielleicht hilft es uns, über unser tägliches Leben neu nachzudenken. Weil wenn Jesus für jede einzelne Sünde sterben musste, dann bedeutet das auch, dass er, wenn ich heute sündige, er dafür auch leiden musste. Weil damit ich ewig leben kann, müssen alle meine Sünden gesühnt werden. Das heißt übrigens nicht, weil auch das könnte man falsch verstehen, dass wenn jemand irgendetwas übersieht, ja, dass es Gott vorlegt und explizit darum um Vergebung bittet, dass er dann verloren ist. Das will ich nicht sagen, wahrlich nicht. Nein, das stimmt einfach nicht. Ja. Wenn ich mein Leben Gott übergeben habe, sein Opfer, das er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, für mich in Anspruch nehme und seine Erlösung als Geschenk annehme, dann bin ich erlöst, auch wenn ich mal versehentlich vergessen sollte, um eine Sünde, die mir auch sehr wohl bewusst ist, zu bitten. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich nicht will. Das ist ein anderes Thema. Ja. Also auch da, man kann von beiden, haben wir heute gesprochen, ja, auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber das will ich nicht sagen, dass wenn ich eine Sünde nicht explizit vor Gott gebracht hätte, dass ich dann verloren gehen würde. Wahrlich nicht. Wie gesagt, wenn ich Jesu Opfer angenommen habe, ist das nicht der Fall. Aber Jesus musste dennoch auch für diese Sünden büßen, sage ich jetzt mal. Ja. Eben, er musste sie sühnen. Ich glaube, wenn ich Jesus liebe und wenn mir diese Zusammenhänge bewusst sind, dann geht's, Sünde hat immer was mit Gesetz und Übertretung zu tun, und dann glaube ich, geht es mir, wenn ich das erkannt habe, bei dem Befolgen der 10 Gebote nicht mehr darum, du sollst nicht und schon gleich gar nicht, du darfst nicht, sondern dann glaube ich, wird in uns das passieren, was Gott ja eigentlich gemeint hat, als er diese Gebote niedergeschrieben hat, ein du wirst nicht. Nicht die Gebote halten, um erlöst zu werden, was eh nicht geht. Ja. Aber einfach schon von der Einstellung her, eben nicht Werksgerechtigkeit, gut leben, um erlöst zu werden. Nein. Weil die Erlösung kommt nur durch das Opfer Jesu. Sondern dieses du wirst nicht kommt daraus, dass ich meinen Erlöser dann noch mehr lieben werde und ihm wahrlich alles Leid, das ja unnötig ist, ersparen möchte. Eigentlich könnte ich jetzt hier aufhören. Ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Jesus hat unbegreiflich viel für uns aufgegeben und er hat Unbegreifliches, viel mehr als uns bewusst ist, auf sich genommen, als er für unsere vielen Sünden am Kreuz von Golgatha starb, um sie zu sühnen. Aber es kommt noch bitterer. Jesus hat nämlich nicht nur viel Leid auf sich genommen, er hat auch viel Schande ertragen. Und das trifft mich als gläubigen Menschen, als jemand, der ja Jesus aus Überzeugung nachfolgt, schon auch ganz tief ins Herz. Vor einiger Zeit habe ich hier unter dem Thema das größte Wunder von allen, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an diese Predigt erinnert, erzählt, dass ich ja früher ein gänzlich ungläubiger Mensch war, ja. Dass ich Gott abgelehnt habe und dass ich ihn gelästert habe, wo ich nur konnte. Ja. Wo sich eine Gelegenheit geboten hat, da habe ich mich lustig drüber gemacht. Und wegen dem, was ich heute gesagt habe, ist das eh ganz schlimm. Aber ich muss euch jetzt was sagen. Eigentlich habe ich Gott gar nicht gelästert. Jetzt wirst du sagen, ja, was jetzt? Hast du jetzt Gott gelästert oder nicht? Naja, ich habe mich schon über Gott lustig gemacht, aber wisst ihr, ich kannte Gott ja gar nicht. Und wenn ich Gott nicht kenne, dann kann ich ihn eigentlich gar nicht lästern. Was ich gelästert habe tatsächlich, das war ja mein Gottesbild. Das war ja aber eh falsch. Ja. Also im Grunde genommen habe ich damals Gott gar nicht wirklich gelästert. Ich würde dennoch nicht sagen, dass man das tun soll. Ihr versteht mich schon richtig. Ja. Aber ich kannte Gott nicht. Ich konnte ihn gar nicht wirklich lästern. Ja. Wenn ich aber heute sündige, und ich muss euch sagen, das ist seit dieser Zeit, wo ich mich bekehrt habe, leider nicht mehr einmal passiert. Ja, dann lästere ich Gott wirklich. Weil dann kann Satan sagen, kann kommen und Gott lästern und sagen, schaut euch den an. Der will Christ sein und macht solche Sachen. Und er hat recht. Wenn ich heute etwas mache, dann bringe ich Schande über Gott und über Jesus und über sein Werk. Und so musste ich erkennen, dass ich seit meiner Bekehrung Gott ja viel mehr, viel, viel mehr Schande bereitet habe als vorher. Vorher hat eh keiner erwartet, dass ich Gott Ehre bringen würde, mal ehrlich, oder? Ich habe ihn ja abgelehnt, ich habe gesagt, so ein Hirngespinst. Also es hätte eh keiner erwartet. Aber seitdem, das ist bitter. Vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, ist eh klar, erzählst uns ja nichts Neues, ja? Wissen wir ja alle. Ja, klar war es mir auch, teilweise. Und nicht vor meiner Bekehrung, sondern die ganzen Jahre seitdem. Aber habe ich wirklich immer so gelebt? Meine Mutter ist schon vor einigen Jahren gestorben, die hat gern ein Sprichwort benutzt, immer wieder mal. Das lautet, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ich schätze, dass die Kuh wohl dem Reim und der niederbayerischen Heimat meiner Mutter geschuldet ist, weil sonst würde man vielleicht besser den Elefant und die Schildkröte hernehmen, weil die wären ja noch viel älter. Aber ich habe mir jetzt gedacht, als ich über diese Thematik nachgedacht habe, ich bin froh. Ich bin froh über dieses Sprichwort und es trägt eine tiefe Wahrheit in sich. Weil ich bin froh, dass auch ich jetzt noch erkennen kann, dass ich glaube, ich muss sagen, dass wir, so wie wir hier zusammen sind, die wir Gottes Wort kennen, die wir Gott selber kennen, die wir seinen Erlösungsplan kennen, dass wir unserem himmlischen Vater, dass wir unserem Erlöser Jesus Christus und seinem Opfer nichts Gutes tun, dass wir sie in den Dreck ziehen, wenn wir uns nicht entsprechend diesem Wissen, das wir haben, aus Gottes Wort verhalten. Ich denke, eigentlich bin ich mir sicher, ja, das ist nicht das, was wir wollen. Besonders nicht, wenn wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat, dann wollen wir doch das nicht, oder? Wenn wir erkennen, was Jesus für uns aufgegeben hat und was er für uns ertragen hat. Aber wisst ihr, so ein lieber Heiland, bitte vergib mir, das ist schnell gesagt. Und Jesus, der vergibt uns auch gern, das ist keine Frage, das hat er uns zugesagt. Und da bin ich ohne den geringsten Zweifel. Aber er zahlt jedes Mal einen hohen Preis dafür. Und deshalb möchte ich euch aufrufen, auch mich selber, ja, weil es uns allen gilt, aufrufen, lasst uns wirklich nach der Erkenntnis leben, die Gott uns in seinem Wort geschenkt hat. Und lasst uns danach streben, dass wir noch viel mehr Erkenntnis bekommen, ja, um Jesus Leid zu ersparen und um ihm wirklich Ehre zu machen. Indem wir durch unser tägliches Leben wirklich zeigen, dass wir dem gehorchen wollen, was er uns in seinem Wort mitgeteilt hat, dass es sein Wille ist. Weil es gibt noch ein Sprichwort. Es gibt noch ein Sprichwort und das heißt, ein halber Christ ist ein ganzer Krampf. Ja. Und es trifft den Nagel wieder mitten auf den Kopf. Wer Gott nicht kennt, der beschmutzt durch sein Verhalten den Namen Gottes nicht. Ja? Weil, kann er gar nicht. Kennt, er weiß ja gar nicht, wovon er redet. So wie ich früher. Ja? Wer sich aber Christ nennt, Ja, wer sich vielleicht sogar siebenten Tags Adventist nennt, der sollte, nein, der muss auch entsprechend leben, wenn er nicht Gottes Namen in den Dreck ziehen will. Natürlich weiß ich, dass das für uns alle, und ich sage an der Stelle für Jung und Alt, eine große Herausforderung ist, gelinde gesagt, konsequent so zu leben. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, besonders heute, wo es so viele Versuchungen gibt, ich weiß nicht, ob das früher wirklich einfacher war, wahrscheinlich auch nicht so viel. Es ist eine große Herausforderung und da komme ich wieder zurück zur Kindergeschichte. An dieser Stelle, habe ich euch ja versprochen. Wo dieser Vater die ganze Nacht bei seinem Sohn ausgeharrt hat im Wald, um sicherzustellen, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Da bin ich mir ganz sicher, dass Gott auch uns ganz nahe ist und speziell auch in dieser Herausforderung. Er ist uns ganz nahe, viel näher, als wir es uns vorstellen können, näher als die Luft, die uns umgibt. Und er hilft uns gern, aber nur, wenn wir es auch wirklich wollen. Und damit komme ich noch zu dem Text, den wir eingangs gelesen haben. Sprüche 8, Vers 13, der erste Teil, wo es heißt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und wisst ihr, dieser kurze Textabschnitt, das ist die Definition der Gottesfurcht. Es gibt so manchen Text, der da heißt, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit und so weiter. Aber das sind Dinge, die sich davon ableiten, wenn ich diese Gottesfurcht habe. Aber die Definition, was bedeutet es denn, Gott zu fürchten? Das ist dieser Text. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Wir haben immer gedacht, das ist eigentlich eine komische Definition, gell? Für die Gottesfurcht. Komisch. Aber vielleicht, für mich gilt es so, vielleicht für euch jetzt auch, vielleicht können wir dem jetzt zustimmen, dass das, und ich möchte sogar sagen, die perfekte und einzig passende Definition für die Gottesfurcht ist. Weil, ihr Lieben, wie sollte ich gottesfürchtig leben, wollen und leben können, wenn ich nicht die Sünde hassen würde, die Sünde, die über Jesus und über Gott Vater so unglaublich viel Leid und so grenzenlose Schande gebracht hat. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, aufzustehen zum Gebet. Ja, unser großer und gütiger Gott, lieber himmlischer Vater, danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir aus deinem Wort auch erkennen können, oh Herr, oder zumindest erahnen können, was du für uns getan hast. Danke, oh Herr, dass du in Jesus Christus alle unsere Sünden auf dich genommen hast. Dass du deinen unvorstellbar erhabenen Platz im Himmel aufgegeben hast, Herr Jesus, um Mensch zu werden und der ärmlichsten und bedrängtesten und verabscheuten Umständen. Danke, Herr, dass du dies alles getan hast, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir einmal ewig leben können. Danke, Herr, dass wir das auch erkennen durften. Herr, so viele Menschen nennen sich Christen und kennen dich doch eigentlich nicht wirklich, begreifen nicht, wie groß deine Liebe zu uns ist. Danke, Herr, dass du uns durch dein Wort dies alles gezeigt hast, sodass wir es voll Freude annehmen und dich von Herzen dafür lieben können. Oh Herr, ich bitte dich aber auch, dass du uns auch beistehst, dass wir ja wirklich in unserem Glaubensleben auch freudige Menschen sind. Freudige Menschen, die denen, die dich heute noch nicht kennen, ein Vorbild und ein Zeichen und ein Wegweiser zu dir hin sind. Damit noch viele Menschen, oh Herr, dein wunderbares Opfer annehmen möchten und sich von dir retten lassen für eine Zukunft, die vor uns liegt, die jeder Beschreibung spottet. Amen.